ihr heute Abend zur Ringvorlesung vollendete Tatsachen. Mein Kommilitone Thomas Sommer und ich, Angela Decke, werden Sie heute durch den Abend führen. Okay. Mein Kommilitone Thomas Sommer und ich, wir werden Sie heute durch den Abend führen. Ich habe erst noch ein paar aktuelle Nachrichten, die ich Ihnen sagen soll. Also am Freitag, den 26. November um 18 Uhr, wird ein öffentlicher Abendvortrag stattfinden unter dem Titel Werte, Normen und gute Gründe in Organisationen. Also nochmal, Werte, Normen und gute Gründe in Organisationen. Von dem Professor Dr. Matthias Kettner. Am Freitag, den 26. November. Sie sind herzlich eingeladen zu kommen. Im Karolinsaal des Hessischen Landesarchivs. Und noch was?
Ja, dann noch zu den Audio-Mitschnitten von der Gallison-Vorlesung von letzter Woche. Die wird es nur beim Tukan geben. Also diese Vorlesung wird nicht beim, wie alle anderen Vorlesungen, beim E-Learning Center, also über die Institutseite kann man da drauf gehen, online gestellt, sondern nur beim Tukan.
Ja.
Gut.
So, jetzt kommen wir zum heutigen Abendprogramm. Heute stellt uns Dr. Gerd Hendrich einen Vortrag mit dem Titel Das verinnerlichte Abendland, Orientalismus und Vestitis als Tatsachen vor. Zunächst zu Dr. Gerd Hendrich, der hier an der Technischen Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitet und deshalb für die meisten nicht unbekannt ist. Er studierte in Frankfurt und Darmstadt Philosophie, Psychologie, Germanistik und Soziologie und schrieb seine Magisterarbeit über die kulturhistorischen Voraussetzungen der arabisch-islamischen Philosophie. Er verbrachte einige Zeit in seinem Promotionsstudium in Jordanien und Syrien. Herr Hendrich ist jedoch nicht nur hier seit 2002 an der Technischen Universität tätig. Er ist auch seit 2009 wissenschaftlicher Beirat der Reihe Welten der Philosophie im Karl-Albert-Verlag.
Ja, Herr Hendrich befasst sich in der Forschung mit islamischer Philosophie in Geschichte und Gegenwart, Genese und Selbstverständnis von Moderne und Aufklärung sowie Kultur der Renaissance und auch, wozu er zurzeit auch ein Seminar leitet, Ethik und gesellschaftliche Praxis. Aktuell befasst sich Herr Hendrich mit, Bewusstseins- und Mentalitätswandel in der frühen Neuzeit, ganz besonders unter der Berücksichtigung des Einflusses islamischer Philosophie. Herr Hendrich publizierte unter anderem Islam und Aufklärung, der moderne Diskurs in der arabischen Philosophie im Jahr 2004, sowie arabisch-islamische Philosophie, Geschichte und Gegenwart im Jahr 2005. Ja, wir sind gespannt, was sich hinter dem Titel der Ringvorlesung verbirgt, ganz besonders unter dem Begriff der Vestitis, und übergeben jetzt an Sie, Herr Hendrich.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese Vorstellung. Also unsere ganze Veranstaltungsreihe heißt Vollendete Tatsachen und jeder trägt dazu so seinen eigenen Aspekt bei, seine eigene Sichtweise. Das mache auch ich und das bedeutet natürlich, dass ich die Frage nach den vollendeten Tatsachen nicht versuche zu beantworten, sondern jeweils auch nur einen kleinen Blickwinkel dazu beitragen möchte. Also es geht mir weniger darum, was vollendete Tatsachen sind, sondern eher zu was sie werden und was dann bewirkt, dass sie eine solche Ausstrahlung haben können, dass sie Wirkung zeigen können. Schon mehrfach ist bei uns hier darauf hingewiesen worden, dass vollendete Tatsachen einen Konstruktionscharakter haben. Das mindert nicht die Geltung solcher Aussagen. In unserem, wie heißt das immer so schön, nachmetaphysischen Zeitalter haben wir uns ja eigentlich daran gewöhnt, dass wir Geltungsansprüche nicht deshalb erheben, weil wir annehmen würden, unsere Tatsachenbehauptungen seien, also hätten einen besonderen ontologischen Status, sondern gerade weil wir über die Konstruktionen, die wir vorgenommen haben, Rechenschaft ablegen und das diskutieren können. Nun hatte Cherise in der ersten Veranstaltung darauf hingewiesen, dass diese Konstruiertheit der Tatsachen mit ihrer Vollendung verschwindet. Dann steht uns die Tatsache sozusagen nackt und rein und bloß gegenüber, obwohl sie doch als Konstrukt eigentlich immer nur vorgeben kann, vollendet zu sein. Also sie steht vollendet vor uns, obwohl sie eigentlich nur vorläufig vollendet ist. Nun sind es aber nicht Tatsachen, die sich als vollendet zu erkennen geben, sondern Tatsachenbehauptungen, denen Vollendung zugeschrieben wird. Und ist man erstmal bei diesem Gedanken angekommen, dann liegt es in gewisser Weise nahe, also gerade uns, mit allen Wassern der Ideologiekritik gewaschen und durch alle Gassen der Kritik gehetzt, das Verhältnis von Tatsachen und demjenigen, der Tatsachen behauptet, gerade einmal umzudrehen. Denn schließlich ist die Tatsache ja nicht vollendet durch sich selbst, sondern durch ihre Behauptung. Und da liegt der Verdacht nahe, dass ihr ontologischer Status sich gar nicht aus ihr selbst, ihrem Wesen ergibt, sondern ihr zugeschrieben wird. Und dann sind wir natürlich bei Interessen, bei Macht, bei Hoffnungen, bei Ängsten, bei Wünschen, kurz diesem ganzen Horrorszenarium subjektiver Weltsicht. Dann ist es eigentlich von der Tatsachenbehauptung zur vollendeten Tatsache nicht mehr ganz so entscheidend, welchen Status diese Tatsache eigentlich hat, weil der Status dieser vollendeten Tatsache schon bereits in der Herleitung angelegt worden wäre. Oder anders gesagt, wir wären dann in der Verlegenheit, dass diejenigen, die eine vollendete Tatsache behaupten, möglicherweise in ihrer Herleitung, in ihrem Begründungsverfahren von vornherein angelegt haben, dass man es am Ende mit einer vollendeten Tatsache zu tun haben wird. Und das bedeutet, die Herleitung ist eigentlich nur ein Alibi für die Behauptung ihrer Vollendetheit. In dem Moment würden dann natürlich vollendete Tatsachen sich als ideologische Konstrukte entpuppen. Professor Nordmann hatte in der ersten Vorlesung gesagt, dass Tatsachen kurz und bündig sind, also praktisch Sätze. Dann müssten wir jetzt, wenn wir das Vorhergesagte akzeptiert haben, allerdings sagen, Tatsachen sind nicht kurz und bündig, sondern Tatsachen sind Geschichten. Und sie beinhalten nicht etwas, das so oder so ist und deshalb vollendete Tatsache genannt wird, sondern ein Etwas, das in einer bestimmten Art und Weise sein soll. Wenn wir erst einmal so weit sind, dann bewahrheitet sich die vollendete Tatsache durch ihre Geschichte, die er den Status des Vollendeten von Anfang an zugeschrieben hat. Stimmt das so? Kann man das so sagen? Also sind vollendete Tatsachen nichts anderes als Konventionen herdenweise zu lügen, wie Nietzsche das mal so schön gesagt hat. Ich versuche mal die Probe aufs Exempel und wähle dazu, wie bei mir wohl nicht anders zu erwarten, ein Beispiel aus dem Islam bzw. aus dem Verhältnis zwischen islamischer Kultur und der westlichen, der europäischen Kultur. In unseren öffentlichen Diskursen, das werden Sie alle auch festgestellt haben, spielt die Wahrnehmung des Islam inzwischen eine ganz zentrale Rolle. Da vergeht kein Tag, in dem in den Medien nicht irgendwo die Rede ist vom Islam und vor allen Dingen hier von den Erscheinungen des zeitgenössischen Islam. Wir erfahren von Menschen, die zur Steinigung verurteilt worden sind. Wir erfahren von Morden aus Gründen der Familienehre. Und wir werden darauf hingewiesen, dass homophobe, rassistische und antisemitische Einstellungen unter jugendlichen Migranten mit islamischem Hintergrund, wie das immer so schön heißt, sich immer stärker verbreiten. Das alles sind noch keine vollendeten Tatsachen, sondern nur Tatsachenbehauptungen. Und das kann man im Einzelnen überprüfen, aber dann wird man häufig feststellen, dass da gelegentlich schon etwas dran ist. Aber eine vollendete Tatsache steht sozusagen hinter diesen Einzelheiten, von denen wir sprechen, und zwar die vollendete Tatsache des Homo Islamicus. Also eines islamischen Wesens, das durch seine Zugehörigkeit zu einem überzeitlichen Islam auf bestimmte Verhaltensweisen festgelegt ist, ja sogar nur bestimmte Erkenntnismöglichkeiten hat. Also was immer der Homo Islamicus tut, er tut es nicht als Individuum, sondern als Teil einer Entität namens Islam. Das ist jetzt nicht die Denkweise geltungssüchtiger Volksverhetzer oder verantwortungsloser Medien. Ich zitiere mal aus einer seriösen Zeitung, nämlich der Zeit vom 12.8. dieses Jahres. Es mag sein, dass der Islam einst eine vorbildliche Kultur der Toleranz dargestellt hat. Der Blick in die Vergangenheit jedoch führt zu nichts. Wie sind der Koran und seine Bemerkungen über Andersgläubige und Abtrünnige zu verstehen? Ist die Scharia mit unserem Recht vereinbar? Dass diese Fragen endlich beantwortet werden, darauf zu bestehen, ist unser Recht und unsere Pflicht. Nicht ein Pamphlet aus der Feder von Herrn Sarrazin, sondern immerhin die Zeit. Dahinter steht eine vollendete Tatsache, nämlich, dass es religiöse Normen gibt, die unveränderlich sind und eindeutig und außerhalb der Geschichte stehen. Und so wird aus der Tatsache, dass irgendein Gericht in der islamischen Welt einen Menschen zum Tode durch Steinigung verurteilt hat, die vollendete Tatsache, dass dies ja nur folgerichtig ist, da innerhalb dieser Kultur die unveränderte religiöse Norm der Scharia zu gelten hat. Erkenntniskritisch betrachtet müssten wir also feststellen, dass nicht die Geschehnisse, die singulären Tatsachen, sich durch eine wissenschaftliche Analyse und Synthese zur vollendeten Tatsache verändern oder verdichten, sondern vielmehr die vorformulierte, vollendete Tatsache sich durch die singulären Ereignisse bewahrheiten soll. Und dadurch entstehen wiederum Weltwahrnehmungen, Weltbilder, denen man bereitwillig folgen kann, weil sie auf vollendeten Tatsachen beruhen, nämlich dem Islam als einer überzeitlichen und kontextunabhängigen Entität. Wo nun ein konkreter Mensch uns begegnet, ein Muslim, der sich anders verhält, erstaunlicherweise ganz modern ist und orientiert an westlichen Normen und Werten, wenn der uns gegenübertritt, dann muss nicht etwa die unveränderliche Tatsache des Islam verändert werden, sondern dieser Mensch hat sich zu verändern. Er ist dann nämlich entweder eine bloße historische Zufälligkeit, also gar kein echter Muslim mehr, oder er täuscht seine Anpassung nur vor, um Aufenthaltsrecht zu bekommen oder einen Arbeitsplatz oder einfach nicht anzuecken. Nebenbei bemerkt, wie ist das eigentlich mit der Steinigung? Ist das von der Scharia vorgesehen? Denn es gibt jetzt hier im Raum sicherlich einige, die sagen, naja, was der gute Mann da macht, ist ja schönes intellektuelles Geschwafel, aber er drückt sich ja eigentlich um das Kernproblem herum. Und das Kernproblem ist doch die Tatsache, dass innerhalb des Islam Ehebrecher gesteinigt werden. Also Steinigung. Dazu hat der Islamwissenschaftler Thomas Breuer vor kurzem auf dem Orientalistentag in Marburg einen interessanten Vortrag gehalten, in dem er einiges Erhellende dazu gesagt hat. Dabei kommt heraus, dass in der Geschichte des Islam Steinigungen nicht nachgewiesen sind bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das liegt daran, dass die Scharia kein kodifiziertes Recht ist. Also die Frage, ob die Scharia mit unserem Recht vereinbar ist, ist etwa genauso sinnfällig wie die Frage, ob eine bestimmte Moralvorstellung mit unserem Recht vereinbar ist. Es gibt keinen Text, den wir nachschauen könnten, kein Buch, auf dem dick Scharia draufstehen würde, sondern es gibt vielfältige Rechtsschulen, aus denen bestimmte Rechtstexte hervorgegangen sind, die jetzt nebeneinander und zum Teil mit widersprechenden Inhalten weiter existieren. Und in diesen Texten finden sich in der Tat Strafbestimmungen zum Ehebruch, die sich ihrerseits auf den Koran und die Hadithe, also die überlieferten Worte und Taten des Propheten Mohammed, berufen. Das Problem ist, dass diese Gesetzestexte gleichzeitig derartig viele Verfahrensvorschriften haben, dass ein Urteil wegen Steinigung schlichtweg unmöglich wird. Und daraus erklärt sich die Rechtspraxis in der islamischen Welt, niemanden zur Steinigung zu verurteilen. Es gibt nur einen einzigen Fall dieser Art und der trug sich 1670 im Osmanischen Reich zu, wie uns Professor Bauer mitgeteilt hat, und löste dort seinerzeit einen handfesten Skandal aus, der mit dem Rücktritt des Richters endete und seiner Verhaftung und Verurteilung übrigens, der das Urteil der Steinigung ausgesprochen hatte. Der Zeitzeuge, der uns diesen Vorfall überliefert, hielt das Urteil übrigens für völlig unislamisch, weil er Steinigung nicht mit dem Islam für vereinbar hielt. Man könnte da noch weitermachen an dieser Stelle. Man könnte da noch eine ganze Reihe anderer Faktoren anführen, etwa über die Rechtsgeschichte innerhalb des Islam, darüber, dass es innerhalb des Islam, weil es kein kodifiziertes Recht gibt, eben auch einen sehr breiten Ermessensspielraum, eine interpretatorische Möglichkeit gibt, die auch immer wieder genutzt worden ist und die man interessanterweise selbst wiederum koranisch rechtfertigt und nicht etwa durch eine bloße gesellschaftliche Praxis. Damit ist allerdings der moralische Skandal, dass ein islamisches Gericht im Iran Frau Sakineh Ashtiani zum Tod durch Steinigung verurteilt hat, keineswegs relativiert. Aber dieses Urteil lässt sich eben nicht durch die Tatsache eines essentialistisch verstandenen Islam erklären, der sozusagen aus seiner Geschichte herausgetreten ist und eine überzeitliche, vollendete Tatsache darstellt. Das ist übrigens genau der Eindruck, den islamistische Theoretiker und Fundamentalisten ihrerseits gerne erwecken möchten. Denn nur wenn der Islam uns dergestalt als vollendete Tatsache entgegentritt, lässt sich eine fundamentalistische Interpretation überhaupt legitimieren und seinerseits dann wieder als vollendete Tatsache ausgeben. So ist der kulturalistische Essentialismus, der in den orientalistischen Betrachtungsweisen westlicher Islambeobachter zum Ausdruck kommt, nur der Spiegel eines innerislamischen Essentialismus, der, um es böse zu sagen, bedeutet, dass niemand sich besser mit Herrn Sarrazin unterhalten kann als ein islamischer Fundamentalist. Hier wie dort sind Traditionen und eine als unverwechselbar eigenes der Kultur begriffenes Garanten und Legitimationsgeber einer gereinigten und erneuerten Identität. Dabei steht unter Muslimen der Bruch mit dem Westen, also der Gedanke, dass er ein zerstörerisches Element gegenüber der islamischen Identität darstellt, am Anbeginn einer umfassenden Strategie von Identitätsgewinnung. Insofern sind es interessanterweise gar nicht westliche Autoren, sondern islamische Autoren, die mit dem Begriff des Homo Islamicus operieren. Nämlich mit einer Fiktion des Muslim, der eine Art perfekten Menschen darstellt. Ein vollkommener Mensch, der damit gleichzeitig ein Gegenentwurf ist zu der verkommenen, verderbten Welt des Westens. Und das bedeutet, dass der Muslim aus der kulturessentialistischen Perspektive des Westens der ewig rückständige, an seine Religion gefesselte Barbar ist und aus der essentialistischen Perspektive der islamischen Kultur eine Art Übermensch gegenüber dem gleichzeitig barbarischen Mensch im Westen. Da haben wir also jeweils vollendete Tatsachen, die sich wechselseitig ausschließen, weil sie exakt dasselbe sagen. Der algerische Soziologe Fuad Alam hat dieses Phänomen Westitis genannt. Die Tatsachen des Kolonialismus und Imperialismus, sagt er, bewahrheiten wiederum die überzeitliche Essenz des Islam bzw. die des Westens. Und die überzeitliche Essenz des Islam wäre dann tja, das wahre schöne Gute und die des Westens, des Krieges, der moralischen Verkommenheit, der Oberflächlichkeit und dergleichen. Danach wird ein Gegenwartsdiskurs angepasst. Alam schreibt, die Streitschriften über den islamischen Schleier und das Kopftuch, über die Vorschriften für soziale Beziehungen und alle Aspekte des täglichen Lebens sind darauf ausgerichtet, eine neue islamische Identität zu konstruieren, die von ihren historischen Wurzeln abgeschnitten ist. Betrachtet man nun etwa die rigide Sexualmoral, die weit verbreitete Prüderie oder die Homophobie innerhalb islamischer Gesellschaften, dann ist man nur zu gern geneigt, diese dem Islam zuzurechnen, wesenhaft zuzurechnen. Und genau das tun umgekehrt die islamistischen Propagandisten auch, wenn sie die verquaste Sexualität arabischer Jugendlicher als Beispiel für die Moralität innerhalb des Islam und umgekehrt für die Verderbtheit und Verkommenheit des Westens ansehen. Dann ist man wiederum sehr erstaunt, wenn man nun die Tatsachen einer kritischen Überprüfung unterzieht und dabei feststellt, dass bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der islamischen Welt etwa erotische und homoerotische Literatur weit verbreitet waren. Und zwar nicht nur unter einigen Gelehrten, sondern als etwas, was öffentlich wahrgenommen und von den Menschen auch gerne gelesen wurde. Warum verschwindet das zur Mitte des 19. Jahrhunderts? Warum hört das plötzlich auf? Ja, das geht sogar so weit, dass nicht nur, wenn Sie mal in ein arabisches Land gereist sind, werden Sie das selber erlebt haben, irgendwelche Zeitungen, Zeitschriften mit einem Bikini bekleideten Frau sofort konfisziert werden, weil das als Verleitung zur Unmoral gilt. Nein, das geht sogar so weit, dass die eigenen literarischen Klassiker heute nicht mehr in der arabischen Welt, sondern bei uns im Westen verlegt werden, weil sie in der arabischen Welt als verkommen gelten. Woher kommt das? Tja, das hat etwas mit den Eliten in den arabischen Gesellschaften zu tun, die zur Mitte des 19. Jahrhunderts modern sein wollten. Und was tat man, wenn man modern sein will in einem Land auf dem Status einer Kolonie oder zumindest einer abhängigen Gesellschaft? Man eifert dem Westen nach. Und was war der Vorbild des Westens? Die viktorianische Sexualmoral. Das bedeutet also, die nette Pointe, dass die Ablehnung von Sexualität und das Leben von Sexualität in den heutigen islamischen Gesellschaften gar kein Produkt einer genuin islamischen Kultur sind, sondern ein westlicher Kulturimport. Wenn man sich diese Pointe genauer anschaut, dann hat man den Eindruck, dass vollendete Tatsachen innerhalb oder zwischen Kulturen sich irgendwann nur noch um Spiegel handeln, die sich permanent selbst bespiegeln. Also was der westliche Kulturessentialist als typisch islamisch ausgibt und dem Islam zuschreibt, entpuppt sich als Import westlicher Kultur. Und was nun der Islamist gerne als typisch islamisch hätte, entstammt dem verderbten Westen. Und damit lösen sich die vollendeten Tatsachen in Jux auf. Bleiben so von den vollendeten Tatsachen im gegenwärtigen Kulturkampf nur Täuschungen und Selbsttäuschungen übrig? Nur selbstverschuldete Unmündigkeit, könnten wir uns fragen. Naja, in der Wüste dieser Desillusionierung keimt Hoffnung auf. Wie vielleicht gerade auch in den Köpfen einiger Anwesender, die für sich entdecken können, dass sie das ja im Grunde genommen alles schon immer gesagt haben. Es sei eben dieser verfluchte Eurozentrismus und Logozentrismus, den man doch einfach nur kräftig dekonstruieren brauche, um wieder irgendwann zu einer Haltung zu kommen, die moralisch doch zumindest integer sei. Ja, so kann man das natürlich machen. indem man jede Kultur als etwas erklärt, das sich nicht überzeitlich bewahrheiten und moralisieren lässt, sondern das für sich selbst steht. Und dann könnte man natürlich sagen, dass wahre Humanität darin besteht, den jeweils anderen als ihn selbst gelten zu lassen und jedem einzelnen Menschen die Souveränität über sein Selbstsein auch zuzugestehen. Dazu hat vor gut 20 Jahren der syrische Philosoph Sadiq Jalal al-Asim angemerkt: Was ist nur los mit den fin de siècle postmodernen Denkern in Europa, dass sie mit solcher Leichtigkeit und Eingängigkeit Ideen, Konzepte, Argumente, Attitüden und Visionen hervorbringen, die unsere Fundamentalisten und Kommunisten so kongenial zu verweben verstehen mit ihrer ureigenen Apologetik, und zwar insbesondere mit deren obskurantistischen und regressiven Bestandteilen? Gibt es vielleicht eine natürliche Koinzidenz, Affinität zwischen einigen irrationalistischen Strömungen und Tendenzen im europäischen Denken, und damit meint er die Postmoderne, auf der einen Seite und nicht minder irrationalistischen, romantisch-mystifikatorischen, islamistischen Strömungen auf der anderen Seite? Indem also eine kulturrelativistische Position mit ihrer mea culpa-Attitüde das andere zur eigenen Vernunftstradition als vollendete Tatsache darstellt, integriert sie dieses andere bereits als Gegenkonstrukt zum eigenen, als unvollkommen wahrgenommenen Ich. Also ist letztendlich hier auch die instrumentelle Vernunft am Werk, die das andere nur als Tatsache konstruiert, um sie als den besseren Teil des eigenen begreifen zu können. Auch diese vollendete Tatsache würde sich dann nicht als kurz und bündig erweisen, sondern wiederum als eine Geschichte, die sich verschleiert. So, meine Damen und Herren, und damit bleibt mir jetzt nur die vollendete Tatsache, dass ich meinen Vortrag als Vortrag mal abschließe und denke, wir sollten versuchen, darüber lebhaft zu diskutieren, anstatt dass ich Ihnen noch weiter irgendwelche Details zum Islam vortrage, von denen Sie nie genau wissen, ob das tatsächlich Tatsachen sind, vollendete, oder ob das wieder nur Konstrukte sind, die ich Ihnen jetzt präsentiere. Also, jetzt sind Sie am Zug.
Ja, zuerst wollen wir den Studenten die Möglichkeit geben, zu diskutieren vielleicht. Fragen zu stellen.
Fragen.
Herr Schindler.
So, den Eliten, wie ist das jetzt? Den Eliten aus Mitte des 19. Jahrhunderts.
Ja.
Die jetzt dieses viktorianische Tabuisieren der Sexualität übernahmen. Also würde ich gerne genauer wissen, in welchen Ländern, in welchen Systemen und eigentlich mit welchem Vehikel kam denn das Viktorianische dann zu dem?
Betroffen sind davon eigentlich alle Länder des Mittelmeerraumes und des Vorderen Orients, also einschließlich des heutigen Iran. Besonders stark natürlich da, wo die Europäer direkt präsent waren, weil sie Kolonialmächte waren oder wie in Ägypten die Engländer Protektoratsmacht. Da haben wir den direkten Einfluss, aber auch dort, wo die Länder formal unabhängig waren, wie beispielsweise das Osmanische Reich, spielt die Vorbildfunktion der Europäer eine ganz große Rolle. Man muss sich dazu einfach ein Stück Geschichte in Erinnerung rufen. Die islamische Welt war über Jahrhunderte lang von dem Selbstbewusstsein beherrscht, eine überlegene Kultur zu sein. Und das war jahrhundertelang auch richtig. Irgendwann im 18., frühen 19. Jahrhundert musste man dann konstatieren, dass diese Überlegenheit sich verflüchtigt hatte in eine Unterlegenheit. Dass die Europäer eine überlegene Wirtschaft, eine überlegene Waffentechnik und eben auch eine ganze Menge mehr an wissenschaftlichen Kenntnissen hatten. Das hat dazu geführt, dass ganz besonders die Eliten in den islamischen Ländern versucht haben, europäische Maßstäbe und Werte zu übernehmen. Das geschah einmal, indem man seine Kinder an europäische Universitäten geschickt hat. Das geschah, indem man sich europäische Experten geholt hat, beispielsweise Lehrer oder auch Universitätsdozenten an die entstehenden Hochschulen. Das geschah durch die Aufnahme von Literatur, von Presseerzeugnissen. Man kann das auch sehr verächtlich machend beschreiben als ein gelegentliches, bis zur Lächerlichkeit gehendes Nachäffen europäischer Vorbilder. Und das betraf, wie gesagt, die Länder, die arabischen Länder des Mittelmeerraumes, das betraf das Osmanische Reich und das betraf Persien, also den Iran. Beantwortet das die Frage?
Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag, der uns einen ganz neuen Perspektivwinkel gibt.
Ja.
Ja, dieses neue Elitendenken, war es auch ein Distinktionsmittel der Eliten? Und sich auch unter anderem von eventuell ungeliebten islamisch-sakralen Elementen zu lösen, dass die Eliten vielleicht selbst als rückständig betrachtet hatten?
Auf alle Fälle war ein Ziel der Eliten natürlich die Verteidigung ihres Status. Und insofern standen sie gegen alle, die das bedrohten. Und in der islamischen Welt tauchen im 18. Jahrhundert bereits Bewegungen auf, die unter dem Motto einer Rückkehr zum reinen Islam genau diese Eliten angegriffen haben. Die Übernahme westlicher, Werte ist falsch gesagt, westlichen Wissens, westlicher Verfahrens- und Lebensform bedeutete natürlich auch ein Stück Abwehr dieser Wiederbelebung bestimmter religiöser Begrifflichkeit und Vorstellung.
Also so müssen wir dann so gesehen den Islam von einer misslungenen Adaption oder Assimilation westlicher Werte sprechen?
Nein, das wäre natürlich wieder selbst der Versuch, eine vollendete Tatsache zu schaffen und damit ein ideologisches Konstrukt in die Welt zu setzen. Ich habe eher so den Eindruck, dass das verschiedene Ebenen sind, auf denen wir uns hier bewegen. Also wir haben einmal die Adaption westlicher Vorstellungen auch zeitlich asynchron. Das passiert ja nicht eins zu eins, sondern es sind zuerst die Eliten, die das übernehmen. Und dann sickert das, weil die Eliten ihrerseits Vorbildfunktion und Macht in ihren Gesellschaften haben, in die islamischen Gesellschaften ein. Dabei bleiben Traditionsbestände erhalten, werden aber zum Teil einfach umgedeutet, also insofern modernisiert. Und das, was dann entsteht, sind ganz neue Gemengelagen. Das ist nicht einfach ein Nachäffen des Westens eins zu eins gewesen, sondern das ist ein sich vermischen, wobei eben das Interessante ist, dass der Bezug zum Islam oder die Rechtfertigung durch den Islam ein reines ideologisches Konstrukt ist, das nachgeliefert wird. Am Anfang ist das gar nicht die Absicht der Menschen, islamisch zu sein, wenn sie beispielsweise Sexualität verdrängen oder verbieten in der Öffentlichkeit.
Den wir jetzt haben, ist einfach durch diese neue Synthetisierung zwischen alten islamischen Traditionen und dem erhofften Fortschritt, wenn man es so nennen kann, oder dem erhofften Vorbildcharakter des Westens, dass durch diese Synchronisierung und Verwischung die alten Tatsachen, die alten Gegebenheiten schon so verschwommen sind, dass die jetzigen Machthaber dafür sich so deuten können und auch so auslegen können, weil wir einfach gar nicht mehr wirklich darauf zurückfragen können.
Also zunächst einmal muss man mit dem Begriff der Tradition sehr vorsichtig sein, damit wir da nicht schon wieder so eine unvollendete Tatsache schaffen, über die wir gar nicht Rechenschaft ablegen können. Traditionen sind nicht unbedingt das Verharren in Sichtweisen, die gegen Modernität stehen. Im Gegenteil, wenn Sie sich die islamistischen Bewegungen in der islamischen Welt anschauen, dann sind die zum Teil ausgesprochen traditionsfeindlich und ausgesprochen modernisierungswütig. Warum? Weil die Tradition die Autorität der islamischen Fundamentalisten oder Ideologen gar nicht anerkennen, denn sie haben eine ganz andere Autorität, nämlich die ihrer Tradition. Das heißt, wir aus dem westlichen Blick nehmen etwas als Islam wahr, was in Wahrheit aus vielen Facetten besteht, die jeweils einzeln gewertet werden müssten, um sie verstehen zu können. Und dann haben Sie zweitens das Phänomen, dass natürlich Traditionen instrumentalisiert werden. Dass also eine moderne Ideologie wie der islamische Fundamentalismus versucht anzudocken an Traditionen. Das Problem ist aber, dass diese Traditionen gar nicht als Tradition gesehen werden, das heißt also als ein historisch entstandenes Sichverhalten oder historisch entstandene Wertmaßstäbe, sondern als überzeitlich ausgegeben werden, nämlich als per se islamisch. Und das sind sie oft gar nicht. Deswegen haben sie auch diese enormen Unterschiede in den Traditionen zwischen den einzelnen islamischen Ländern.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese veränderten Tatsachen geschaffen sind, dann sind die ja von Personen geschaffen und dann spielen da ja auch Interessen eine Rolle. Und mich würde jetzt interessieren, wenn wir da vielleicht auch heute eine veränderte Tatsache schaffen, indem wir einen Homo Islamicus auch für uns praktisch festsetzen, wer legt dann dieses Bild fest, mit welchen Interessen? Also können Sie da sagen, was da vielleicht für Aspekte eine Rolle spielen, ob es auf einen Kulturkampf hinauslaufen soll, ob das erzeugt werden soll, praktisch wieder ein Kampf der Religion vielleicht auch?
Ja, das ist eine interessante Frage, wer eigentlich Interesse daran hat an solchen Bildern. Und Sie werden, wenn Sie sich die Presse anschauen, die Medien anschauen, wer sich da zu Wort meldet, feststellen, dass das natürlich eine Spiegelung der Konfliktlinien und Auseinandersetzungen ist, die wir in unseren Gesellschaften völlig losgelöst vom Islam um Moderne und die Erscheinungsform von Moderne führen. Da haben Sie also Stellvertreterkämpfe, die geführt werden. Da haben Sie ganz klare Ablenkungsmanöver, indem man sich Feindbilder schafft, die stehen sollen für wiederum etwas ganz anderes als die Moderne, die manche Leute sich wünschen oder vorstellen. Da kommen dann beispielsweise so Geschichten wie wertkonservative Vorstellungen, die sich als genuin unserer Kultur zugehörig ausgeben und die dann interessanterweise in den Diskussionen, in den Debatten gegenüber dem Islam mit der Berufung auf die Aufklärung operieren, wo ich mich immer frage, wo ich da reingeraten bin, in welchen Affenzirkus. Insofern, man kann das Ganze schön, wie soll ich sagen, zu einer Propagandaveranstaltung erklären, indem wir uns hinstellen und auch ganz klar sagen, wo wir jetzt die einzelnen Schuldigen an so einer Debatte verorten wollen. Was weiß ich, der Feind steht rechts, der Feind steht links, suchen Sie sich's aus. Das bringt uns jetzt aber bei der Betrachtung der Phänomene nicht sonderlich weiter, denn die Diskurslinien sind in sich so gebrochen und so wenig eindeutig, und das ist ja gerade das Problem, das wir haben. Also, dass diese viel zitierte, fast schon zu Tode zitierte neue Unübersichtlichkeit unserer Gesellschaften auch dazu führt, dass wir feststellen müssen, dass wir Leute haben, die über den Islam Aussagen treffen, in bestimmten Lagern oder politischen Ecken, wo wir das nie vermutet hätten. Dass wir also auf das Phänomen stoßen, dass Leute, die wir für aufgeklärte, gut linke Intellektuelle gehalten haben, uns plötzlich belästigen mit einem derartigen Unsinn über die angebliche Bedrohung unserer Werte durch den Islam, dass einem speiübel werden kann und man sich überlegt, ist man hier eigentlich auf eine CSU-Veranstaltung geraten. Und umgekehrt bei der CSU plötzlich eine Offenheit und Weltläufigkeit findet, ist man glatt überrascht. Kurz, das wird instrumentalisiert, aber man muss jetzt auch wieder genau hingucken, warum und von wem und aus welchen zum Teil, fast möchte ich sagen, Notlagen heraus man sich hier Popanzer aufbaut, auf die man einhauen kann. Als von einer wissenschaftlichen Perspektive aus muss man halt nur immer aufpassen, dass man eben nicht in die Falle tappt, ein Konstrukt als Tatsache anzunehmen, wenn man nicht, das durch etliche Passagen von Kritik und auch Begründungskritik durchgehetzt hat.
Gut, dann hatten wir jetzt, also dann dürfen jetzt auch die Dozenten was sagen, wenn sie möchten. Und Herr Nordmann,
ja, also ich habe auch vor allem eine Neugierfrage. Also der Vortrag hat mir sehr gut gefallen. Meine Neugierfrage bezieht sich auf die Konstruktion der vollendeten Tatsache, von der hier die Rede ist. Sie hatten ja sehr schön gezeigt, dass die vollendete Tatsache selbst gewissermaßen darin besteht, auch etwas sozusagen in den Blick zu rücken und eine gewisse Form der Sichtbarkeit und Sichtbarmachung des Islam produziert, dass wir also gewissermaßen fixiert sind geradezu auf Steinigung und Schleier, die quasi emblematischen Charakter dann auch für den Islam annehmen. Aber die Rückseite dieser Geschichte ist ja dann auch das, was durch diese Sichtbarkeit verstellt wird oder unsichtbar wird. Und da ist jetzt meine Frage insbesondere auf die Philosophie selbst gerichtet. Also was ja, um diese vollendete Tatsache des Konfliktes auch zwischen Westen und Islam zu produzieren, muss man ja einerseits quasi vergessen, welche Rolle islamische Philosophen, arabische Philosophen bei der Tradierung unserer ganzen westlichen Philosophietradition gespielt haben. Also das muss man schon mal vergessen, das ist der eine Aspekt. Und aber auch unsichtbar gemacht wird ja offensichtlich die heutige Philosophie, also zum Beispiel Philosophen, wie Sie einen zitiert haben heute, von dem ich natürlich noch nie was gehört habe. Also wie entsteht diese Art von Unsichtbarkeit, die ja offensichtlich mit zur Konstruktion der Tatsache gebraucht wird?
Das hat auch wieder zwei Seiten, nämlich einmal die einer Wahrnehmung im Westen und einmal die einer Wahrnehmung in der islamischen Welt selbst oder auch einer Darstellungsmöglichkeit in der islamischen Welt selbst. Wir hier im Westen haben uns angewöhnt, das historische Erbe mal beiseite gelassen, ist nochmal ein extra Problem, die Gegenwartsphilosophie in der islamischen Welt als nicht existent zu betrachten, beziehungsweise sie zu subsumieren unter dem Begriff Islam. Das hat mir mal der Philosoph, den ich hier eben zitiert habe, den habe ich mal kennengelernt in Damaskus, der hat mir das gesagt. Er hat gesagt, wenn ich nach Europa eingeladen werde auf einen Kongress, werde ich immer nur eingeladen zu Kongressen über den Islam, obwohl ich Fachphilosoph bin. Und wenn ich dann da reden darf, dann werde ich immer nur gefragt, ja, was sagt denn jetzt ein Muslim dazu, obwohl er als Marxist Atheist ist. Und das ist genau das Dilemma der Wahrnehmung, das sich da vollzieht. Wir kommen gar nicht auf die Idee, den Kollegen oder die Kollegin aus Marokko, Syrien oder dem Iran jetzt als Philosophierender zu begreifen, sondern wir fragen sofort in den Kontext Islam eingeordnet, ja, wie macht ihr denn das da? Und umgekehrt schleifen die ganzen Philosophen und Intellektuellen der arabisch-islamischen Welt natürlich ihre Hypothek mit, nämlich dass sie überhaupt keine Freiräume haben, in denen sie diskutieren können. Also sozusagen auch eine kritische Bemerkung über ihre islamische Kultur in dieser Kultur in der Regel gar nicht stattfinden kann, sondern im Westen publiziert werden muss. Das verstellt dann wieder innerhalb einer Debatte im Islam. Tun wir wieder so, als wäre das ein großer Mansch, aber das sind ja auch zig verschiedenartige Gesellschaften. Verstellt also innerhalb dieser Gesellschaften die Möglichkeit, Diskurse ganz grundsätzlicher Art zu führen, beispielsweise über den Charakter der Moderne oder was Moderne und Übernahme von Moderne eigentlich bedeuten könnte. Das wird immer verknüpft, auch aus politischer Rücksichtnahme, zum Teil aber auch aus schlichter Notwendigkeit mit der Frage der Haltung zum Islam. Selbst dann, wenn man deutlich merkt, dass ein Autor oder eine Autorin diese Verknüpfung ursprünglich gar nicht machen wollte. Beantwortet das die Frage so ein bisschen?
Ein Großteil davon, ich meine, es gab auch noch diese rein historische Neugier, die gewissermaßen diese Ausgrenzung auch philosophiehistorisch gewissermaßen stattgefunden hat. Also an welcher Stelle?
Das fängt ja relativ, früh an. Da haben wir so ein Nebeneinander. Da gibt es also den Einfluss der arabisch-islamischen Philosophen auf die europäische Philosophie bis ins 17. Jahrhundert hinein. Die wird aber als solche gar nicht mehr wahrgenommen. Spätestens ab dem 15. Jahrhundert, das merkt man auch, wenn man da in Texte reinguckt, in dem Moment nämlich, wo die scholastische Debatte oder Debattenkultur mit ihrer Nachweispraxis der Berufung auf Autoritäten, Aristoteles sagt das, indem das wegfällt im Verlauf der Renaissance, verschwindet auch die Berufung auf die arabischen Quellen. Also während sie bei William von Ockham, während sie bei Ockham noch den klaren Hinweis haben, er hat bestimmte Passagen von Avicenna übernommen und gibt ihm Recht oder versucht ihn zu widerlegen, ist das 100 Jahre später weg. Das wird überhaupt nicht mehr so dargestellt, auch wenn die Inhalte aus der islamischen Kultur kommen oder Philosophie kommen. Und dazu kommt dann natürlich eine historisch bedingte, immer stärkere Frontstellung, etwa im Aufeinanderprall zwischen einer expandierenden europäischen Kultur und einer zumindest kurzfristig ebenfalls expandierenden osmanischen. Da wird dann, Luther ist so eine Figur, da wird dann der böse Muslim konstruiert, der des Teufels ist und den man bekämpfen muss. Und man lieber totschlagen sollte, als versuchen sollte, ihn überhaupt zu bekehren. So ähnlich steht das auch bei Luther. Und das ist dann ein Selbstläufer. Der geht weiter über mit kleinen Ausnahmen während der Aufklärung. Da haben wir dann umgekehrt so diese Idealisierung. Harun al-Rashid, der edle Kalif, und Saladin als Muster der Toleranz, historisch alles Kikifax, alles dummes Zeug. Das brauchen die Europäer, um selbst wieder bestimmte Humanitätsideale vermitteln zu können. Das sind nur Vehikel. Das Grundinteresse daran ist nur aus zwei Quellen gespeist. Einmal die Abwehr, wenn man Hegel liest, da steht klipp und klar in den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, dass die Araber nichts zur Philosophie beigetragen haben, außer griechische Quellen zu überliefern. Der Mann hat scheinbar nie Averroes gelesen. Muss er ja auch nicht, braucht er ja auch nicht. Und das Zweite, was wir haben, ist diese Quelle des Exotismus, wo der Islam und die islamische Welt mit Harem und verquaster Sexualität, die da durchschimmert, für die Europäer ganz wichtig geworden ist. Aber eine wirkliche Auseinandersetzung findet da nicht mehr statt, und das gilt dann auch für die Philosophie, die ja Kulturessentialismus wieder auch gar nicht mehr als dem Islam zugehörig gerechnet wird. Also wenn Hegel die Rolle der islamischen Philosophen als Bewahrer und Vermittler der griechischen Philosophie als einzigen Punkt zu würdigen weiß, dann liegt das ja auch darin, dass er bereits ein kulturessentialistisches Bild verinnerlicht hat, nämlich Muslime können gar nicht philosophieren. Die sind ja eben Muslime, und Muslime philosophieren nicht, die glauben. So geht das dann weiter, müssen wir jetzt im Detail natürlich sich ranmachen, da auch einzelne Schichten freizulegen. Aber im 19. Jahrhundert wird das dann wieder ganz spannend, wenn die Wissenschaft der Orientalistik auftaucht und zum Beispiel Texte arabischer Philosophen herausgibt. Und wie die das machen, warum die das machen, was die da machen, ist eine ganz spannende Geschichte, die interessanterweise dann in der islamischen Welt wieder Reaktionen zeitigt. Also es gibt dann einige Autoren am Ende des 19. Jahrhunderts, beispielsweise Al-Afrani, der in Paris versucht, den Europäern klarzumachen, dass ihre Wahrnehmung von Averroes und von islamischen Philosophen eine völlig verquere und verquaste sei und sie doch bitteschön sich mal mit den Texten wieder beschäftigen sollten. Aber wie gesagt, das ist eine spannende Geschichte.
Ja. Ich kenne den Namen leider nicht.
Also, wenn Sie jetzt von islamischen Philosophen sprechen, meinen Sie islamische Philosophen oder meinen Sie arabische Philosophen? Oder sprechen, kann man von christlichen Philosophen sprechen?
Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist ein Benennungsproblem, das wir auch immer mit uns rumschleppen und für das ich auch noch keine Lösung gefunden habe. Eigentlich müsste man sagen, Philosophen aus einem arabisch-islamischen, ja, Kulturkreis ist schon wieder eine Essentialisierung, aus arabisch-islamischen Gesellschaften oder so etwas. Nein, dabei geht es nicht um den religiösen Charakter. Das wäre christlicher Philosoph, islamischer Philosoph. Sondern es geht um die Zugehörigkeit zu kulturellen Formationen, die wir unter dem Begriff Islam abhandeln. Denn der Begriff orientalische Philosophen im Unterschied zu europäischen Philosophen ist genauso irreführend, denn da sind dann plötzlich die Inder und Chinesen mit im Boot. Also müssten wir ganz merkwürdige Begriffskonstruktionen erfinden, wenn wir hier exakt sein wollen. Also ich kenne das Problem, auch wenn ich selber versuche, drüber zu schreiben, denke ich immer, so kannst du das nicht sagen. Das führt auf eine völlig falsche Spur.
Also der Islam als oberstes oberste Staatsautorität und auch Einfluss auf die Künste, keine Bilder und so, ist denn das auch ein Konstrukt oder ist das historisch? Doch hat das was und so eine Säkularisierung hat nie stattgefunden. Also, oder ist das auch eine...
Lassen Sie mal den Islam weg und gucken Sie sich mal Gesellschaften an und gucken Sie mal ganz aufmerksam hin. Gibt es irgendwo in der Menschheitsgeschichte eine Gesellschaft, in dem jemand herrscht, weil die Religion es will? Das ist doch Unsinn. Die herrschen nach eigenem Recht und nicht nach religiösem Recht und benutzen eine Religion. Sie instrumentalisieren sie. Und das ist im Islam nicht anders gewesen. Das heißt also, diese berühmte Trennung von Staat und Gesellschaft, wo man immer sagt, das müsste der Islam noch leisten, ist historisch längst geleistet. Die Herrscher in der islamischen Welt, deswegen ist der Begriff ja da schon wieder falsch, herrschen doch nicht im Auftrag des Islam oder als Sachwalter des Islam. Wenn sie das von sich behaupten, dann tun sie das, weil sie kein anderes Legitimationsmittel haben. Und nicht, weil das eine Tatsache in diesem Sinne ist. Das ist ein ganz eindeutiges Konstrukt. Die Säkularisierungsproblematik ist eigentlich eine ganz andere. Nämlich die Frage, welche Legitimationsweisen entwickelt eigentlich eine Gesellschaft? Was steht eigentlich noch zur Verfügung? Und das ist das Problem, das wir dort haben. Wie entsteht eine säkulare Gesellschaft im Kontext Europas? Dafür gibt es ganz bestimmte historische Bedingungen, auch für die Debatten, die darüber geführt werden können, in welchem Verhältnis Legitimität eines Herrschers, also von Herrschaft überhaupt, zu Religion steht. Diese Voraussetzungen, diese historischen Voraussetzungen gibt es in dieser Form in der islamischen Welt nicht, weil es auch ein weitgehendes Fehlen einer bürgerlichen Kultur bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gibt. Also das, was Sie gesagt haben, sind so typische Dinge, wo man wieder genau hingucken muss, mit was man es eigentlich zu tun hat. Und das Zweite, was Sie gefragt haben, ich glaube, das irgendwie mit Kultur, oder war das, das habe ich gar nicht verstanden. Was meinen Sie denn damit?
Zum Beispiel, dass also Künstler ja keine Bildnisse machen, sondern diese Muster entstehen.
Ach so, Sie meinen das Bilderverbot. Ja gut, das haben wir in den europäischen Kulturen auch zum Teil und das ist auch schon wieder so etwas, durchgängig wird das natürlich nicht eingehalten. Das ist Unsinn. Also Sie haben beispielsweise im Iran des 16. Jahrhunderts Malerei, die sich strikt an Raphael orientiert. Also das können Sie auch so in Kunstbüchern sich mal anschauen. Sie haben bereits in der frühislamischen Zeit, in den ersten zwei Jahrhunderten islamischer Zeitrechnung, Wandmalereien, Freskenmalereien, Das wird als völlig normal angesehen, für die Eliten wohlgemerkt. Also da kommt es auch wieder darauf an, welche Funktion Bilderverbot eigentlich spielt. Worauf will man damit hinaus? Andererseits entwickelt sich aus einer solchen Kultur des Bilderverbots tatsächlich eine eigene Kunstform innerhalb des Islam, nämlich die Kalligraphie. Gut, weitere Fragen?
Ja, ich wollte mich auch ganz herzlich für Ihren Vortrag bedanken, auch aus einem persönlichen Grund, denn die Schilderung und Analyse der Problemlage, die Sie gegeben haben, ist natürlich eine Steilvorlage für das, was ich in der kommenden Woche vorhabe, nämlich über Tatsachen aus der Perspektive von Hegel und McDowell nachzudenken. Allerdings eines anderen Hegel als derjenige, das Sie kurz in seiner philosophiehistorischen Ignoranz geschildert haben. Und deshalb würde ich gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen und da weiterfragen. Und zwar den Punkt, an dem Sie meines Erachtens völlig zutreffend herausgestellt haben, dass ein dekonstruktivistisches Kulturkonzept, wie es eben von der Moderne und dem Postmoderne und dem damit verbundenen Relativismus vertreten wird, in gewisser Hinsicht einer instrumentalisierten, würde ich sagen, Vernunft verhaftet ist. Diese Denkfigur findet sich ja bei Hegel explizit auch. Da ist ja die Kritik an der Postmoderne antizipiert. Und zwar schreibt er ja, dass ein Bewusstsein, das sich ehrlich vorkommt, weil es die Verschiedenheit von Tatsachen anerkennt, und zwar nach Maßgabe ihrer Rückführbarkeit auf ganz verschiedenes Tun, in Wahrheit unehrlich sei. Denn es würde sich bei dieser Anerkennung des anderen und der Verschiedenheit von Tatsachen nur seiner eigenen Großherzigkeit und Toleranz als des eigentlich Bleibenden versichern wollen. So sinngemäß und halb Originalton. Das ist ja eigentlich das Argument, das Sie auch vorgetragen haben. Wenn man jetzt mal versucht, über diese kritische Diagnose hinaus konstruktiv weiterzudenken, vielleicht zunächst mit Hegel, war ja seine Rede dann diejenige, dass man von Tatsachen im Plural eigentlich gar nicht sprechen könne, sondern in dem Moment, wo man von der Tatsache X oder der Sache selbst, X, wie er es nennt, spricht, ein Tun aller und jeder bei der Konstruktion dieser Tatsache unterstellen müsse. Ja. Frage ist dann, wie dies geht. Für Hegel war sie beantwortbar unter seinem Hinweis auf den objektiven Geist, der hier für die Regeln abgibt, und das war für ihn der Geist des abendländischen Philosophierens, und das macht auch verständlich, weshalb er die konkurrierenden Linien dermaßen abwertet. Wenn wir uns aber jetzt die Frage radikaler stellen, wäre natürlich zu fragen, wie geht es denn nun weiter? Denn auf der Basis ihrer, meines Erachtens, im kritischen Teil völlig zutreffenden Diagnose dürfte man dann eigentlich gar nicht mehr von Tatsachen sprechen, denn ein modellierbares Tun aller und jeder im Hegel-Jargon ist ja angesichts dieser Problemkonstellation gar nicht in Sicht.
Ich habe so ein bisschen auch Bauchschmerzen, von vollendeten Tatsachen zu sprechen. Ich habe deshalb am Anfang ja auch darauf hingewiesen, im Zusammenhang mit diesem Begriff nachmetaphysisches Zeitalter, dass ja doch so nach meinem Eindruck ein stillschweigender Konsens oder auch ein ausgesprochener Konsens herrscht, dass wir Tatsachen immer als vorläufige Tatsachen beschreiben können. Und dass die Geltung einer solchen vorläufigen Tatsache vor allen Dingen von den Begründungen abhängt, also gerade vom Konstruktionscharakter, die wir vortragen können. Vielmehr, wenn Sie von mir jetzt so ein Glaubensbekenntnis haben möchten, denke ich, ist gar nicht leistbar. Und ich frage mich auch, warum soll mehr leistbar sein, wenn wir uns nicht wieder auf einen Pfad begeben wollen, in den wir unkritisch
von vollendeten Tatsachen reden und gar nicht merken, in welche ideologischen Fallen wir dabei getappt sind. Also begnüge ich mich doch lieber ganz schlicht mit vorläufigen Tatsachen und warte darauf, dass wieder mal irgendein böser Zeitgenosse kommt und mir auch die noch wegnimmt, weil er mit besseren Argumenten etwas ganz anderes behaupten kann. Viel klüger bin ich da nicht. Und viel klüger, das ist mein Problem, habe ich die Vermutung, könnte man doch auch gar nicht sein, oder?
Naja, das ist die Frage. Ne? Die Frage würde nämlich jetzt genau dort ansetzen. Warum erscheinen uns denn Tatsachen als vorläufig? Warum geben wir uns denn nicht mit Tatsachen als Vollendeten einfach zufrieden und erkennen die Vollendetheit anderer Tatsachen schlicht und einfach als Andersheit an? Ja? Warum sollen wir uns denn überhaupt, wie Schmidt in der letzten Sitzung gefordert hat, vollkommenen Tatsachen widersetzen? Was ist dasjenige, was uns antreibt, dies zu tun? Man könnte ja in bester Anmaßung von, in Anführungsstrichen, Ehrlichkeit diese Verschiedenheit einfach anerkennen, sich auf eine relativistisch-subjektivistische Position zurückziehen und es sich in diesen vollkommenen Tatsachen bequem machen, indem man sagt, alle vollkommenen Tatsachen sind irgendwie unvollkommen. Das ist ja genau der Punkt, an dem es dann weitergeht. Warum fühlen wir uns da irgendwie in Konflikten? Warum ist Vorläufigkeit dann für uns ja schon der Ausdruck einer Provokation oder eines Provoziertseins durch Verschiedenheit von Tatsachen?
Also das Letztere würde ich so nicht sehen. Ich glaube, Vorläufigkeit ist durchaus etwas, das wir akzeptieren können und mit dem wir operieren können. Aber Vorläufigkeit bedeutet eben nicht subjektivistische Beliebigkeit, sondern Vorläufigkeit...
Die Frage ist, was ist der Maßstab, unter dem uns etwas als vorläufig vorkommt und nicht bloß als anders, als irgendwas anderes?
Können Sie versuchen, deutlich zu machen, was jetzt für Sie wiederum der Maßstab ist, der Unterscheidung zwischen vorläufig und anders. Was meinen Sie genau damit?
Ja, danach frage ich, weil Sie ja die Unterscheidung gebraucht haben. Ja?
Tatsächlich.
Ja. Das ist sozusagen, wäre sozusagen der Einstieg in den konstruktiven Teil. Da gibt es Antwortversuche, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, insbesondere von McDowell. Weil er dann versucht, doch so etwas wie eine Sphäre eines objektiv-normativen zu begründen, weil er so einen Minimalrealismus vertritt, über den man streiten kann. Das wäre so ein Weg. Aber mich würde einfach interessieren, wie Sie angesichts dieser Problemkonstellation, die Sie jetzt in concreto ausgebreitet haben, eine Option sehen, wie man denn nun eigentlich weitermachen soll, außer diese Missverständnisse freizulegen, woraus ja selber schon eine enorme Kraft erwächst, aber was natürlich die philosophische Frage aufwirft, warum sind wir nicht in dieser Hinsicht postmodern und registrieren einfach nur die Verschiedenheit? Sondern warum regen wir uns darüber auf, dass es falsche Interpretationen gibt? Und sagen nicht einfach nur, es sind andere Interpretationen.
In manchen Bereichen tun wir das sicherlich auch. Das hängt meiner Ansicht nach ja sehr stark damit zusammen, welche Relevanz die einzelnen Bereiche auch nachweisen können. Das heißt, inwieweit sie von ihren Fragestellungen oder Problemkonstellationen darauf drängen, sich zu einer Angelegenheit aller machen zu können. Und das bedeutet beispielsweise, dass wir sehr wohl das Andere als reines Andere stehen lassen können, da, wo das auch nicht weiter relevant für uns ist. In dem Moment, wo das relevant wird, das heißt da, wo es drängend wird, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zumindest eine vorläufige Einigung zu erzielen, die es uns ermöglicht, gemeinsam beispielsweise Handlungsoptionen oder auch Normen zu entwerfen. Und das wäre eigentlich ein pragmatisches Kriterium, das ich hier anlegen würde, wobei ich gerne zugebe, dass das natürlich aus einer philosophischen Sicht eher dürftig ist. dass wir damit eigentlich zu verstehen geben, dass wir auch bestimmte Debatten gar nicht führen müssen. Also den Vorwurf würde man dann ja auch gerade an die Philosophie richten, dass wir uns über Dinge aufregen und heiß debattieren, die irrelevant sind, wie es immer so schön heißt. Und jetzt mag es Sie alle ärgern, aber manchmal stehe ich in der Situation, dass ich mir angucke, was wir so machen als Philosophierende und kratze mich da mal den Kopf und sage, es ist wirklich irgendwo ein bisschen irrelevant. Also es ist doch echt so ein bisschen so ein intellektuelles Spiel, was da gemacht wird. Und das ist auch wichtig und notwendig und interessant, aber ich kann mich da oft nicht mehr so drüber aufregen.
Also was Sie eben als philosophisch etwas dürftig bezeichnet haben, würde ich als philosophisch sehr reflektiert bezeichnen. Und zwar deshalb, da stehe ich nicht allein, sondern das ist ja genau die Richtung des amerikanischen Philosophierens von Putnam und McDowell. Die fragen nämlich, wie kommt es dazu, dass wir relevante von nicht relevanten Fragestellungen unterscheiden? Was ist dasjenige, was uns beeindruckt an einer Problemlage und dann provoziert, diese Andersheit nicht einfach als Verschiedenheit stehen zu lassen? Und da wird im Moment gesucht, und das ist nicht philosophisch abgehoben, sondern das ist eben die Versuche der Modellierung eines irgendwie doch gearteten moralischen Minimalrealismus.
Ja, das sehe ich auch. Das sind ganz wichtige und entscheidende Fragen. Die meinte ich aber gar nicht, als ich eben so ein bisschen anti-intellektualistisch vom Leder gezogen habe. Da dachte ich eher an so andere Debatten, die da gelegentlich so im Bereich philosophischer Ästhetik geführt werden, wo ich mich völlig abgehängt fühle, wo ich nicht mehr verstehe, worüber die Leute eigentlich reden. Aber gut, das ist mein Problem. Gut.
Warum, wie ist erklärbar, dass in der Öffentlichkeit nicht versucht wird, diese Vermischung dieser Sachen aufzulösen? Warum wird dieses Schubladendenken auch noch in den Zeitungen, wie Sie zum Beispiel gesagt haben, so gefördert?
Sie reden jetzt wieder vom Islam. Gut. Ja, da muss man sich ja nur vergewissern, in welcher Diskursebene wir uns gerade wieder bewegen. Das ist so eine nette Frage. Warum machen das Medien? Und warum gibt es Leute, die einen verdummen wollen? Dahinter stehen sicherlich Interessen. Dahinter steht allerdings auch, habe ich manchmal so den Eindruck, eine gewisse Behäbigkeit, das angenehm zu finden, weil Feindbilder und Schwarz-Weiß-Malerei es sicherlich sehr erleichtern, sich in dieser Welt ein bisschen orientieren zu können. Wenn ich in der Position bin, die Professor Hubig gerade beschrieben habe, dass ich so im kritischen Dauerritt bin und ständig hinterfrage und bloßlege, dann fühlt man sich irgendwann doch ziemlich verloren in dieser Welt und ziemlich orientierungslos und zusammenhanglos. Da kann einem ein Feindbild wunderbar helfen. Also wie man früher so in Universitätsveranstaltungen sicher sein konnte, wir sind alle gute Linke. Basta. Ist heute nicht mehr so, weil man gar nicht mehr weiß, was das sein sollte. Aber da hatten wir auch unser Feindbild. Ist man in ein Uniseminar reingegangen und war sich zutiefst überzeugt, dass man trifft hier auf Gleichgesinnte. Und stellte dann in jedem Detail fest, dass das gar nicht der Fall war, aber es war so eine Atmosphäre. Und da war das Feindbild des Rechten immer ganz klasse, habe ich damals so empfunden in ihrem Alter. Das hat so richtig schön Sicherheit gegeben. Franz Josef Strauß, pfui Teufel. Heute wäre man dankbar, wenn es ihn noch gäbe. Aber das ist jetzt natürlich eine oberflächliche Erklärungsweise gewesen. Man kann da jetzt mit einem Stück Gesellschaftsanalyse ansetzen. Also welche Funktion hat wirklich diese Art der Verbreitung und auch Vertiefung von Vorurteilen in unserer Gesellschaft? Das war im Grunde genommen die Frage, die vorhin schon mal aufgetaucht ist. Wer operiert damit eigentlich? Wer hat ein Interesse daran? Aber das ist eigentlich ein eigenes Untersuchungsthema wiederum. Ich kann nur darauf hinweisen, wie wichtig es ist, genau hinzuhören und sich nicht auf solche Spuren zu begeben. Immer vorsichtig zu sein, sich nicht auf irgendein Glatteis locken zu lassen.
Okay, jetzt haben wir noch hier Herr Rolli und Herr Schindler, zwei andere weitere Ansichtsmelder, aber ich weiß nicht, ob wir es dann noch schaffen werden. Also bei den
okay. Wenn ich jetzt mal nochmal das Feindbild bemühen, also ich hatte auch das Gefühl, es gibt ja auch ein Feindbild in dem Diskurs, den Sie jetzt geführt haben, also was übrigens der kürzeste und prägnanteste Vortrag war, den ich glaube ich hier gehört habe.
War dann zu sagen,
das ist tatsächlich so eine Perspektive, ein bisschen verrückt hat, die man vielleicht so normalerweise auch das Problem wirft. Also und zwar das Feindbild, ich meine Postmoderne. Was ist das eigentlich, Postmoderne? Das würde ich gerne ein bisschen genauer wissen, auch gerade mit Blick auf das Thema des Anderen, also auf das Problem des Anderen. Und zwar deshalb, also ich kenne ein bisschen die Geschichte von, sagen wir mal, Kulturanthropologie im 19. Jahrhundert und entstehenden orientalischen, also Orientalistik und solchen Wissenschaften. Und was ja sehr auffällig ist, ist, dass in diesen Feldern immer das Andere als Anderes auf eine bestimmte Weise konstruiert wird. Und es ist ganz klar, dass sozusagen in diese Konstruktion sehr, sehr viel Eigenes einfließt, also von dem man sich entweder faszinieren lassen möchte oder von dem man sich distanzieren will und so weiter. Da spielen sicherlich auch kolonialistische Diskurse und so weiter eine Rolle. Und was immer man unter Postmoderne versteht, ich würde allerdings schon sagen, dass der Postkolonialismus, ne, also diese Spielart politikwissenschaftliche Diskurse, ziemlich deutlich gemacht hat, gerade nicht die Anerkennung des anderen oder so etwas oder eine bloße Verschiedenheit, sondern genau das rauszuarbeiten, also dass die Darstellung des Anderen genau das ist, eine Konstruktion, die man mit bestimmten Strategien und so weiter vornimmt und die sehr stark lebt, sozusagen von dem, wovon man sich abgrenzen möchte oder von dem man sich faszinieren lassen möchte, romantisch zum Beispiel. Also wegen eines Sides, Orientalismus oder solche Sachen. Da würde ich einfach ganz gerne nochmal wissen, was das, also wie du jetzt den Begriff Postmoderne eigentlich verwendet hast.
Ja, ich habe ihn sicherlich in Form eines Zerrbildes verwendet, weil ich ganz bestimmte Facetten dieses postmodernen Diskurses damit gemeint habe. Das liegt bei mir biografisch ein bisschen daran, dass ich während meines Promotionsstudiums ziemlich häufig in Orientalistikseminaren saß oder auf irgendwelchen Kongressen und Veranstaltungen von Orientalisten bzw. Islamwissenschaftler war und dort einen Typus von Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe, die mit einer rotzfrechen Selbstverständlichkeit irgendwelche antikartesischen logozentrismusverächtlichen Bemerkungen gemacht haben, sich dabei auf postmoderne Autoren beriefen, ohne die je gelesen zu haben und mich das furchtbar genervt hat. Das ist für mich diese Form der Postmoderne, die in einen schlichten Relativismus einmündet, der auf eine Beliebigkeit verweist und der gar nicht begreift, dass er mit dieser Position selbst wieder eine ideologische Position einnimmt. Und da ist das, was du gesagt hast in Bezug auf die postkolonialen Diskurse sehr interessant. Die waren am Anfang in der Tat eine Herausarbeitung des instrumentellen Charakters vom Bild des Anderen und hatten insofern eine enorme emanzipatorische Wirkung und erkenntniskritische Wirkung. Das Problem ist, dass die sich verselbstständigt haben, übrigens auch gerade in der islamischen Welt. Und das ist eine Form des der Pseudo-Postmoderne, der Postmoderne in Anführungsstrichen, die wiederum selbst versucht, vollendete Tatsachen zu schaffen und zu verwischen, dass das Konstrukte sind, und zwar Konstrukte, die sich in keiner Weise rechtfertigen können. Da wird etwa operiert mit dem Begriff des Anti-Imperialismus und Antikolonialismus zur Rechtfertigung eines wiederum essentialistischen Bildes von einem selbst und der eigenen Kultur. Und das wird genommen als Argument, um herauszuarbeiten, dass man doch jetzt ein Stück Identitätsgewinnung betreiben müsse, das sich gerade nicht mehr bezieht auf rationale Diskurse, auf Vernunftstraditionen, denn die seien ja durch Kolonialismus und Imperialismus diskreditiert. Das ist eine Position, die habe ich auch von deutschen Islamwissenschaftlern schon öfter gehört. Und frage mich immer, ob den Leuten wirklich klar ist, was sie da machen. Also ob ihnen klar ist, dass sie mit dieser scheinbar kritischen Haltung doch eigentlich völlig unkritisch werden gegenüber dem, was man dann wiederum als autochthone Kultur oder Identität ihnen zu verkaufen sucht. Das habe ich in meinem Vortrag vorhin nur ganz kurz angerissen. Das meinte der Al-Azm, dieser syrische Philosoph, wenn er das Obskurantismus genannt hat, was sich da vollzieht, dass gar nicht mehr trennscharf gemacht wird. Kann sich das wirklich begründen, was da gesagt wird, aus einer antikolonialistischen Haltung, oder ist das selbst wiederum eigentlich nur ein Stück ideologischer Vorlauf, um uns Identitätskonstruktionen zu verkaufen? In diesem Sinne habe ich Postmoderne gebraucht. Wenn man das jetzt, wie ich das auch schon gelesen habe und sehr interessant fand, wiederum einordnen wollte in Bezug auf beispielsweise Lyotard und die ganzen anderen Heroen der Postmoderne, der französischen, das ist ein Unterfangen, das ich so nicht leisten kann, weil ich mich damit intensiver erst beschäftigen müsste. Insofern hast du völlig recht, dieser Gebrauch des Wortes postmodern war natürlich schnoddrig. Ich habe die Schnoddrigkeit auch hier deshalb, in der Schnoddrigkeit deshalb auch Al-Azm zitiert, der das ja auch bewusst so plakativ hinstellt.
Vielen, vielen Dank einmal, Herr Hendrik, für den außergewöhnlichen Vortrag wegen des okzidentalen Themas. Ist jetzt dieses Importprodukt aus dem Westen, ja, viktorianischer Lebensstil, und dann das Erkennen des Westens, dass diese Kopie in den arabischen Ländern, in den islamischen Ländern, Entschuldigung, so läuft, und dann noch die Therapie, das Therapieangebot jetzt, ist das nicht westlicher Paternalismus, ist meine Frage. Ihre Narration hat mich dazu verleitet, dies zu fragen. Also dieses Spiegel der Kultur von beiden Seiten hat mich noch dazu gebracht zu fragen, ist das dann konsistent? Ja? Gibt es die eine Kultur mit zwei Gruppen, die sich spiegeln, oder ist das beides autonom? Ich erinnere mich auch, das gibt es nicht nur zwischen Westen und dem Islam sozusagen, sondern auch, habe ich mal einen Vortrag gehört in der Evanari-Reihe von einer Jüdin aus Israel, also die Jüdin jetzt auch wieder eine Religionszugehörigkeit, die sagte, als die Juden Palästina besiegt hätten, da hätten sie die Araber idealisiert und kopiert, und das hat viel in den Habitus der Israelis Einzug gehalten. Und heute bekämpfen sich auch diese Gruppen. Und könnte es da nicht vielleicht so sein, dass dieser gewisse Professor Zen mit seinem Versprechen der Auflösung von solchen kulturellen Konflikten durch multiple Identitäten, Sie kennen ihn vielleicht, er ist Inder, also auch kein Westler, sozusagen ein Hybrid, auch eine Auflösung geschaffen wird von dem sich bespiegeln?
Also irgendwie habe ich jetzt den Kern der Frage nicht ganz mitbekommen. Das waren so viele Facetten, die Sie da angemerkt haben. Zunächst mal ganz grundsätzlich wage ich zu bezweifeln, dass es klar voneinander trennbare Kulturen gibt. Deswegen ist dieser Begriff Kulturkreis ja auch so gefährlich, den ich selbst schon verwendet habe, schlicht und einfach aus Nachlässigkeit oder weil mir ein anderer Begriff nicht eingefallen ist. Aber im Grunde genommen gibt es keine gegeneinander gesetzten Kulturkreise, sondern ein ständiges Ineinanderübergehen von Kulturen. Das ist vielleicht sogar ein Charakteristikum von Kultur, dass sie nie rein ist und nie für sich selbst existiert, sondern immer im Austausch mit anderen wodurch dann auch ein zweites Merkmal von Kultur vielleicht klar wird, dass das immer Prozesse sind, die ablaufen. Dass es also keine statische Kultur gibt. Und im Verhältnis zwischen den islamischen Kulturen, denn eigentlich sind das auch ganz viele, und den europäischen, haben wir, Professor Nordmann hat es mit den Philosophen ja schon gesagt, eine ganz starke Durchdringung, eine wechselseitige, die da stattfindet. So, und jetzt müssten Sie vielleicht noch einmal ganz kurz sagen, und zwar ganz knapp und präzise,
ist es westlich paternalistisch, erst einmal etwas zu zur Kopie zu geben, das dann als Kopie zu erkennen und letztlich die Auswüchse der Kopie zu therapieren, also als Angebot zu geben, zu therapieren. Ist das paternalistisch? Wo ist da die andere Seite einfach?
Also ich weiß nicht genau, was Sie mit diesem Paternalismus meinen direkt. Wer macht sich da eigentlich zum Herrn des anderen? Worauf wollen Sie damit hinaus?
Das ist die Frage. dieses Verhältnis zwischen den Kulturen
ist eigentlich immer bestimmt von einem von den konkreten, ganz konkreten Umständen der Machtverhältnisse, die da herrschen. Und da haben wir im Verhältnis der europäischen oder der westlichen Kultur zum Islam selbstverständlich den Versuch, einer anderen Kultur ihr Anderssein auch dadurch auszutreiben oder ihren anderen Weg auch dadurch auszutreiben, indem wir den unsrigen für den Besten erklären und der unsrige ist wiederum das, was bei uns die Mächtigen oder Herrschenden als den unsrigen erklärt haben. Das heißt, da sind Interessen im Spiel, massive Interessen. Und das kann man ideologisch in jeder Hinsicht immer wieder sehr gut rechtfertigen. Ansonsten habe ich eine tief verwurzelte Skepsis hinsichtlich der Unterscheidung zwischen wir und den anderen oder uns und den anderen. Ich weiß immer nie so genau, was das ist. Das ist vielleicht auch so eine Geschichte von Alltagserfahrungen. Wenn ich mir einige meiner deutschen Nachbarn angucke, dann sind das die anderen. Und ich habe in Jordanien Leute kennengelernt, das waren wir. Also mit anderen Worten, ich bin mir da nicht so im Klaren drüber, ob die Tatsache, dass jemand eine andere Sprache spricht, sich vielleicht etwas anders kleidet und vielleicht andere Ernährungsgewohnheiten und insgesamt eine andere, ganz andere Geschichte hinter sich hat, dass das andere charakterisiert. Oder ob das nicht sehr viel mehr Überzeugungen sein könnten, Bewertungen, Weltsichten. Und dass diese Unterschiede nicht zwischen Kulturen, sondern quer durch die Kulturen hindurchlaufen. Und ich dementsprechend auf den anderen stoße, direkt neben mir, gleich sprechend, gleich gekleidet, sich gleich ernährend. Und entsprechend auch mit ihm in Konflikt kommen kann. Und dann ist die Frage, welche paternalistische Position ich jetzt einnehmen würde, wenn ich den anderen darauf hinweise, dass ich seine Wertvorstellungen und Weltbilder für blanken Unsinn halte. Aus guten Gründen. Ich sehe nicht ein, weil das paternalistisch ist. Also ich sehe eher, dass das das Ernstnehmen des anderen ist.
Ich hatte die Frage ganz anders verstanden.
Ja, kann sein.
Als ungefragten Übersetzer versuchen und nur eine kurze Frage stellen. Halten Sie Eliten für gefährlich?
Das war ja der Übersetzung. Gut, aber ich will sie trotzdem gerne beantworten. Grundsätzlich meinen Sie, ob ich sie grundsätzlich für gefährlich halte, Eliten?
Ja.
Das frage ich mich jetzt nicht selbst einer Elite zugehörig rechne, würde ich mir ja in die Kniekehle treten. Was heißt gefährlich? Man muss sie sich aufmerksam angucken. Als Eliten sollten sie unter besonderer Beobachtung stehen, weil Eliten Macht haben. Und man das deshalb sich immer sehr kritisch angucken sollte. Aber gefährlich müssen sie nicht sein. Nein, das sehe ich nicht so. Thank you.